Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt gab es ja nun wirklich schon ein bisschen länger keine neue Folge mehr, aber ich möchte gerne sagen, dass ich finde, als Producer oder in meinem Fall als Producerin hat man gerade das Gefühl, dass alle Themen, die nicht über die Ukraine gehen, belanglos sind und gerade ja bedeutungslos sind. Und deswegen wollte ich ein bisschen pausieren. Aber ich finde auch, dass Ablenkung eben wichtig ist und auch gesund ist in der jetzigen Zeit, was nicht heißt, dass man nicht hinschaut und nicht mitfühlt. Das möchte ich auch auf jeden Fall sagen, dass ich gedanklich bei der Ukraine bin. Und dennoch finde ich, ja, sollte es mit diesem Podcast weitergehen. Und deswegen habe ich mich für eine weitere Folge entschieden. Falls ihr das anders seht, ist das vollkommen fein für mich. Das kann ich auch verstehen. Dann, ja, setzt den Podcast aus, pausiert oder hört erst wieder rein, wenn ihr den Kopf dafür frei habt. Ich habe mir gedacht, ich möchte aber auch nicht das Thema Ukraine ignorieren, sondern ich möchte bei meiner Nische bleiben. Meine Nische ist eben die Landwirtschaft. Und ich habe mir gedacht, ich schaue einfach mal in der jetzigen Situation, was das für Auswirkungen auf die Landwirtschaft in der Ukraine hat. Und ich habe dazu folgende Fakten herausgefunden. Also im Raum steht für mich die Frage, was sind eigentlich die Folgen des Krieges für die ukrainische Landwirtschaft? Ich weiß, es gibt natürlich unfassbar viele Folgen, aber ich möchte bei meinem Thema bleiben und deshalb die Landwirtschaft. Ich weiß aber, dass es definitiv auch wichtigere Themen gibt. Erster Punkt, den ich dazu herausbekommen habe, ist, dass die ukrainische Armee jetzt natürlich alle Transportkapazitäten benötigt und auch Dieselreserven und dass sie diese natürlich auf den landwirtschaftlichen Betrieben bekommen werden. Und somit fehlen diese Materialien dann eben zur Frühjahrsbestellung, weshalb wahrscheinlich auf ganz, ganz vielen Äckern einfach nichts ausgesät wird. Ebenso werden die Männer des Landes dazu aufgefordert, das Land zu verteidigen und zur Armee zu kommen. Und deswegen fehlen diese Arbeitskräfte auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Dann wurden bereits schon von Plünderungen berichtet. Und zwar sind die russischen Soldaten oftmals unterversorgt an Treibstoff und an Nahrungsmitteln. Und diese bekommen sie dann oft von landwirtschaftlichen Betrieben. Ja, das ist das, woran man, glaube ich, auch als erstes denkt, ist, dass durch die ganzen, durch den Einsatz von Minen und Raketen die Felder natürlich auch gefährlich werden und dass man diese Munitionsreste auch dann noch zu spüren bekommt, wenn der Krieg eigentlich schon wieder vorbei ist. Und dass es zu einem sehr gefährlichen Gelände kommen wird. Dann werden die Brücken und Straßen aktuell so beschädigt, dass es schwierig wird, überhaupt Agrarprodukte zu transportieren oder zu empfangen oder auch mit den Maschinen überhaupt, den Landmaschinen überhaupt wieder aufs Feld zu kommen. Dann sind bereits einige Lagerstätte oder Verarbeitungsbetriebe der Ernährungsindustrie schon zerstört und beschädigt, was natürlich heißt, dass es entlang der Lebensmittelkette schwierig ist, die Lebensmittel überhaupt von A nach B zu bekommen und lagern zu können. Das heißt, ja, wahrscheinlich werden die Lebensmittel auch vergammeln, weil die Transportkette unterbrochen wird und der Transport länger braucht, es nicht gekühlt wird. Da werden also große Versorgungsprobleme auftreten. Und einen letzten Punkt noch, den ich herausfinden konnte, ist, dass die Exporthäfen entlang der Schwarzmeerküste bereits blockiert sind und so gar keinen Agrarhandel gerade stattfinden kann. Für mich fühlt es sich auf jeden Fall total surreal an, Wörter wie Krieg und Raketen in den Mund zu nehmen. Ich glaube, das hat man mir auch angemerkt. Dennoch fand ich es ja irgendwie gut, darauf einen Blick zu werfen, hinzuschauen, einen immer wieder bewusst zu werden, in was für einer Situation wir gerade sind, wo wir helfen können, wie wir zusammenhalten können, wie wir weiter nach vorne schauen können und welches Potenzial jeder von uns hat, sich mit einzubringen. Deswegen habe ich da jetzt einmal kurz einen Fokus drauf gelegt. Nun möchte ich aber hier auch mit dem Thema abschließen und meinem Gast wirklich die Chance geben, sich vorzustellen und bereit dafür zu sein, sich jetzt ein bisschen ablenken zu lassen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit beim Zuhören. Ich möchte mich noch kurz einmal selber vorstellen. Mein Name ist Maja Mukwitz. Ich bin 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft studiert, war auf Agrarweltreise und habe mich selbstständig gemacht mit einer Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und habe diesen Podcast mittlerweile schon seit 2 Jahren. Früher hieß er Agrarweltreise, jetzt ist es der Jung- und Landwirtin-Podcast. Und ich habe hier immer Persönlichkeiten aus der Agrarbranche zu Gast. Und heute habe ich die Marie zu Gast. Sie wird sich natürlich auch gleich selber vorstellen. Marie kommt aus Kleinschneen, es liegt in der Nähe von Göttingen. Und ich habe auch mit Marie zusammen studiert. Und wir waren auch zur selben Zeit in Berlin und haben uns da auch mal getroffen. Ich bin sehr beeindruckt von ihr, denn sie hat bereits schon mit ungefähr 27, sage ich jetzt mal, also heute ist sie 28, ist sie mit in den Hof eingestiegen und hat erstmal den Hof umgestellt, gemeinsam natürlich mit der gesamten Familie, und hat eine komplett vielfältige Fruchtfolge auf die Beine gestellt. Die haben über 15 unterschiedliche Ackerkulturen, weshalb ich es spannend fand, mit ihr zu reden. Besonders interessiert hat mich natürlich der Bereich Quinoa, Kichererbsen, Lupinen, also all das, was gerade so modern ist, vor allem in den Städten. Vorher habe ich ja in Berlin gelebt, jetzt gerade in Hamburg. Da kenne ich das, dass wenn man sich mit Freunden trifft, dann gibt es doch schon mal einen Lupinenjoghurt und einen Quinoa-Salat und eben all das, was es so Neues aktuell gibt. Und ich finde es gut, wenn man ja es schafft, also wenn man überhaupt die Motivation hat, als Landwirtin das anzubauen, was man eben auch selber gerne isst. Und ich weiß, dass das ihr Anspruch ist. Und deswegen freue ich mich jetzt, mit euch gemeinsam in das Live-Gespräch zu springen. Ich habe mit ihr per Zoom ein Meeting gehabt und das haben wir aufgezeichnet. Und da würde ich jetzt einfach mal mit euch reinhören. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Also, was sagst du eher? Schönen guten Tag, ein Kaffee mit Hafermilch bitte. Oder schönen guten Tag, ein Kaffee mit Kuhmilch bitte.
Ja, vielen Dank für die Einstiegsfrage. Tatsächlich tue ich mich mit Entweder-Oder-Sachen meistens ein bisschen schwer, weil ich finde, es gibt immer ganz viel dazwischen und nie ja, so stimmt. Die eine richtige Sache. In dem Fall würde ich sagen, die Hafermilch von dem Biomilchhof Füllgrabe, das ist ein Nachbarbetrieb, mit dem wir zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich ein Milchviehbetrieb und der Sohn, der eingestiegen ist, hat eine eigene Hafermilch entwickelt. Okay. Also, genau. Okay. Den Kaffee mit deren Hafermilch.
Gut, nächste Frage. Ich bin dankbar für den technischen Fortschritt oder wir müssen dahin, wie es früher einmal war?
Ich bin auf jeden Fall dankbar für den technischen Fortschritt, weil der ja ganz viele Sachen ermöglicht, auch gerade so im Ackerbau mit einer fotooptischen Hacke oder ja.
Die Städter müssen sich mehr für die Landwirtschaft interessieren oder die Landwirtschaft muss lernen, die Städter mitzunehmen.
Ja, auch das ist spannend, weil die Landwirtschaft hat, glaube ich, so eine besondere Rolle, weil häufig so über das Bild von der Landwirtschaft gesprochen wird oder jeder irgendwas dazu damit assoziiert. Aber wir Landwirte, wie sehen wir andere Berufsgruppen? So. Mm. Also man hat so ein bisschen die Erwartung, dass alle Verständnis für einen haben. Aber wie viel Verständnis hat man auch selbst für andere Berufsgruppen und wie gut kennt man sich da aus?
Ich glaube, das ist auch von beiden Seiten. Oder wie viel Zeit hat man, sich damit zu beschäftigen und sich auch noch in deren Bubble mit reinzudenken? Das denke ich mir auch immer, ja.
Genau, also ja.
Ja, schön. Das waren so meine 3 Fragen zum Einstieg. Ich mag das immer gerne. Vielleicht habt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ja gerade im Hintergrund auch ein bisschen mitgedacht und überlegt, wie ihr darauf geantwortet hättet. Jetzt wollen wir erstmal hören, wer sitzt denn da eigentlich am Mikrofon? Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, Marie. Wer bist du denn? Woher kommst du und was hast du gelernt?
Ja, hallo, ich bin Marie, 28 Jahre alt und komme aus Kleinschneen. Das ist ein kleines Dorf mitten in Deutschland sozusagen, also in Südniedersachsen. Ich habe Agrarwissenschaften studiert tatsächlich und während dem Studium viele Praktika gemacht, so entlang der Wertschöpfungskette, also vom Landwirtschaftsbetrieb über eine landwirtschaftliche Lobbyorganisation, landwirtschaftliche Betriebsberatung, bis zu einem HIP, der Lebensmittel herstellt, also einmal die Wertschöpfungskette von den wirtschaftlichen Produkten runter.
Ja.
Und bin letztes Jahr in den Betrieb meiner Eltern mit eingestiegen.
Jawohl. Auch, also ich finde das ja immer noch richtig früh, also richtig, ich ziehe meinen Hut vor dir, Wahnsinn. Du bist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Vielleicht kannst du uns einmal ein paar Fakten und Eckdaten über euren Hof erzählen, damit wir so ein bisschen ein Bild bekommen.
Gerne. Also, das ist ein Familienbetrieb, den meine Eltern eigentlich immer gemacht, also geschmissen haben zusammen. Und es ist ein reiner Ackerbaubetrieb, zu dem eine ältere Hofanlage dazugehört, die so um 1800 erbaut wurde und hat halt den Vorteil, dass die Flächen größtenteils arrondiert um den Hof liegen.
Ja, das ist bei uns leider nicht so. Also bei uns ist es teilweise so, dass wir wirklich 40 Kilometer im Umkreis von 40 Kilometer unsere Felder haben. Genau, weil wir
Ach,
so ein
krass, okay.
Zusammenschluss von vier Familienbetrieben sind und die haben halt alle unterschiedliche Standorte. Und so die größte Entfernung sind 40 Kilometer. Das braucht man schon lange, wenn die Maschinen nur 20 km/h fahren. Ne? Dann sind das so 2 Stunden, die man unterwegs ist. Das ist Wahnsinn.
Krass, stimmt. Muss auch gut organisiert sein, ne? Da kann man nicht
Ja.
einfach mal schnell.
Hat aber auch Vorteile, wenn es in der Ernte zum Beispiel bei uns am Standort regnet, dann ist immer irgendwo ein Feld, was im Trocknen liegt. Also kann man meistens noch sich so durchschummeln durch das schlechte Wetter. Ja, was baut ihr denn alles an bei euch?
Also wir setzen auf eine eher weite Fruchtfolge und auf viele verschiedene Kulturen, auch um so ein bisschen das Risiko zu verteilen. Und haben so zwischen, je nachdem, 10 und 15 Kulturen im Anbau. Genau.
Wow.
Also das ist einmal so das Klassische, was man kennt. Also Weizen, Ackerbohnen und sonst halt noch Buchweizen, Quinoa, Mohn, Kichererbsen, Linsen, Dinkel. Genau.
Ja, beeindruckend. Erzähl mal, wie war denn der Betrieb aufgestellt, bevor du mit eingestiegen bist? Wart ihr da auch schon so bunt und vielfältig oder ja, einfach so eine Vielzahl an unterschiedlichen Betriebsfrüchten? Oder hast du das erst so mit reingebracht?
Genau, also meine Eltern haben den Betrieb konventionell bewirtschaftet, also als konventionellen Ackerbaubetrieb, aber immer so ja mit Augenmaß, also Pflanzenschutz nur nach Schadschwelle. Oder ja, mein Vater selber ist auch eher ein bisschen experimentierfreudiger gewesen, also
Ja,
hat
cool.
verschiedene Sorten und so ausprobiert. Und vor ein paar Jahren mal kam er auf die Idee, Mohn anzubauen, und da fing so ein bisschen so diese Arbeitsteilung zwischen uns beiden schon an. Weil er meint, okay, ach, ich finde Mohn irgendwie schön, ich baue das jetzt mal an und guck du, dass wir das verkauft bekommen. Und ja, so ging das sozusagen los. Also mit meinem Einstieg haben wir uns sozusagen gemeinsam für diese Umstellung auf ökologischen Landbau entschieden. Also, dass wir so diesen Schritt gehen wollen. Und ich ja, habe dann einfach mich mehr mit eingebracht als vorher. Und genau. Und
Genau, das wäre
also.
jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, so wie bereit war deine Familie für den Wandel? Aber wenn du jetzt sagst, das war so eine gemeinschaftliche Entscheidung, dann ist es ja umso schöner, wenn sich das so gemeinschaftlich entwickelt hat bei euch in der Familie.
Genau, also ja, ich habe das vorgeschlagen und mein Vater fand die Idee eigentlich ganz gut. Und dann ja, machen wir das jetzt halt einfach mal so. Also genau, also das war ja eine gemeinsame Entscheidung, die auch alle irgendwo mittragen.
Ja,
Und
ich
ja.
würde heute gerne betrachten, vor allem die Lupinen, Quinoa und die Kichererbsen, die ganzen Superfoods, das irgendwie spannend finde. Und ich möchte natürlich wissen, ja, welche Herausforderungen oder Komplikationen gab es da so am Anfang, als du damit angefangen hast?
Ja, also das sind ja alles in dem Sinne Sonderkulturen. Das heißt, die sind nicht so etabliert. Also als wir damit zum Teil angefangen haben, weiß man gar nicht, wie sieht die Pflanze überhaupt in unterschiedlichen Wachstumsstadien aus?
Ist
Wo
das gerade
bekommt
gesund?
ja,
Oder
nee,
ist sie schon
gesund
krank?
schon. Genau, weil mit so Quinoa und Kichererbsen oder kam meistens ich um die Ecke, weil das so Sachen, die ich habe das halt gerne gegessen und war so, okay. Mein Vater wollte den Mohn eben machen, dann meinte ich ein Jahr später, dann lass uns jetzt nochmal Quinoa ausprobieren. Und dann jedes Jahr kam dann noch was dazu, sozusagen. Ja, genau, der Anlass in dem Sinne sozusagen eine richtige Herausforderung gewesen, weil man einfach nicht weiß, es ist auch irgendwie spannend. Also du siehst so eine Pflanze aus und weißt nicht, wie sieht die später aus? Also in welcher Farbe blüht sie? Blüht sie überhaupt? Wie sind so die einzelnen Wachstumsschritte? Wann passiert was? Sondern ja, man beobachtet dann halt einfach. Oder wenn die Sachen erstmal auflaufen, dann, okay, ist das jetzt das, was wir gedrillt haben? Oder ist es vielleicht doch ein Unkrautsame? Also, ja, da ist es so ein bisschen bei diesen Sonderkulturen Pionierarbeit, was es aber irgendwie auch spannend macht, die anzubauen. Und das ist auch irgendwo so diese Herausforderung, eben weil man nicht einfach im Lehrbuch nachschlagen kann
Ja,
oder
genau, das
vor ein
meinte
paar
ich gerade eben
Jahren.
mit dem, also ist die Pflanze gesund, so erkennt man eigentlich schon die Krankheiten und die Befälle, weil man, ja genau, einfach die Wachstumsphasen gar nicht richtig kennt.
Nee, also genau, das ist eher so, jedes Jahr lernt man mehr dazu. Und das hat da eben auch das Risiko, dass es schief gehen kann. Also so das erste Kichererbsenjahr, das war sozusagen ein Nullerjahr. Also wir haben die ausgesät und nichts geerntet. Und dieses,
Auf wie
ja,
viel Hektar
das.
macht ihr das dann? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das einfach ein prozentualer Anteil, den ihr ein bisschen rausnehmt und dann mal so vorsichtig ausprobiert? Oder geht ihr gleich ins große Ganze sozusagen, wenn man so
Ja,
den
also.
ganzen Betrieb betrachtet?
Nee, wir probieren immer erstmal aus einer kleineren Fläche. Und das kann ich auch nur empfehlen aus mehreren Gründen. Einmal, weil der Markt ist auch, ich würde sagen, eher klein, was so diese Sonderkulturen angeht. Also man kann nicht auf einen Schlag 50 Hektar oder 5 Hektar von so einer Pflanze machen, weil das muss man am Ende auch verkauft bekommen. A, tut ein Ausfall dann auch viel mehr weh, wenn man gar nichts erntet. Und das kann eben auch passieren.
Genau, das meinte
Und
ich wegen dem Nuller, ja, so, aua.
Man muss es halt auch irgendwie absetzen. Man muss es geerntet bekommen, man muss es getrocknet und aufbereitet bekommen. Ja, deswegen, also wir probieren eigentlich jedes Jahr was Neues aus und wir fangen dann immer auf ja, einer kleinen Fläche an. Also einen halber Hektar. So.
Nehmen wir uns doch mal mit durch so ein, oder wolltest du noch was sagen? Ich habe dich gerade unterbrochen, ne? Du hast gerade Luft geholt.
Nee, alles gut.
Echt? Okay. Nehmen wir uns doch mal mit durch so ein Anbau, ja. Also immer jetzt, ich betrachte immer noch die Lupinen, die Kichererbsen und Quinoa. Also wann ist so der Aussaatzeitpunkt? Was sind so die optimalen Wachstumsbedingungen? Macht ihr Pflanzenschutz? Wann ist der Erntezeitpunkt? I wanna know all.
Genau, also die drei sind ja, sind alles Sommerungen. Das heißt, die werden im Frühjahr gepflanzt oder im Frühjahr gesät. Das heißt, es geht so im März los, je nachdem, wie frostempfindlich die sind. Also von März bis April drillen wir meistens den Quinoa und die Lupine und dann ein bisschen später im Mai erst die Kichererbse. Also die Sachen, ja, die Sachen werden im Frühjahr gesät und dann fängt so die spannende Zeit an, wenn man dann gucken kann, wie die Sachen auflaufen, ob was kommt und wie schnell die Sachen kommen. Dann Anfang Mai sieht man dann, also ja, sieht man dann schon, wie was auf dem Feld sich sozusagen tut. Also die, ja, die Keimlinge kommen und die Lupine zum Beispiel, die schiebt dann, es ist sozusagen ein endogener Keimer, die schiebt dann sozusagen den Kopf hoch und diese weißen Hülsen von der Lupine liegen dann alle auf dem Feld neben den Seereihen, was richtig schön aussieht, wie so kleine Smarties.
So
Genau,
eine Beschreibung für mich.
also im, ja, im Mai sind. Mai kommt dann meistens so alles und dann geht es auch schon los mit dem Striegeln und Hacken. Also, weil wir sind ja ein Biobetrieb, das heißt, wir ja, verwenden keine Pflanzenschutzmittel, sondern machen das mechanisch. Und je nach Kultur wird dann sozusagen erstmal blind gestriegelt und
Ah, halt, stopp, vielleicht erklärst du einmal ganz kurz, was Blindstriegeln heißt für die Zuhörer und Hörerinnen, die eben nicht aus der Branche kommen. Was meint das?
die direkt nach dem Aussehen, also noch wenn man sozusagen noch nichts von der Pflanze sieht, also wenn die noch nicht gekeimt ist, dann striegelt man schon mal. Also dann fährt man schon einmal mit dem Striegel drüber, um feines Unkraut
Wow.
rauszuziehen.
Ja, okay. Da muss man ja echt genau fahren, dass man da nichts kaputt striegelt.
Ja, genau, also man kann dann zu dem Zeitpunkt noch nichts kaputt striegeln, weil das, ja, weil
Noch
das
nicht
Ganze
aufgegangen ist.
sozusagen noch nicht
Okay.
aufgegangen ist.
Ja.
Ja, und dann genau, wird viel
Wie
gestriegelt und
oft müsst ihr
gehackt.
dann, striegeln? Also in welchem Rhythmus kann ich mir das so vorstellen? Jetzt merkt man richtig,
Ja,
dass ich so eine konventionelle Landwirtin hier bin.
das kommt total auf den Unkrautdruck an, würde ich sagen. Also alle eigentlich, Ja, alle paar Tage kann man, dann kommt es auch darauf an, ob jetzt Striegel oder Hacke, kann man nach 5 Tagen, wenn man einmal alles gehackt hat, eigentlich schon wieder losfahren und nochmal alles hacken.
Magst du mir mal ganz
Genau.
kurz den Unterschied zwischen Striegel und Hacke erklären?
Also es sind zwei verschiedene Anbaugeräte. Der Striegel hat sozusagen so viele kleine Zinken, die so wie über den Boden kratzen.
Genau,
Und
ja.
die Hacke, das ist ja so eine Hackmaschine, die geht, hat sozusagen Hackaggregate zwischen den Reihen und die fährt dann über das Feld überall, wo keine Pflanze steht, zwischen den Reihen durch und
Noch
ja, zieht Unkraut raus, verschüttet das.
wesentlich tiefer als so ein Striegel, richtig? Also
Es
der
kommt
Krat.
auf die Einstellung drauf an. Also man
Okay.
kann auch ganz flach hacken. Also, aber grundsätzlich ist die Hacke tiefer als der Striegel, ja.
Okay. So, und dann habt ihr es ganz oft gestriegelt und gehackt. Und wann wird es dann geerntet? Oder was kann dann noch passieren? Hattet ihr irgendwelche Krankheitsbefälle, von denen du ja vorher noch nichts wusstest?
Also das bislang zum Glück noch nicht.
Mhm.
Da ist halt auch eine weite Fruchtfolge wichtig, dass das sozusagen nicht passiert. Ja, man striegelt und hackt viel. Wenn es halt schlecht läuft, dann muss man sozusagen mit der Hand auch rein, damit das Feld nicht in Unkraut untergeht, dann
Jetzt habe ich gesehen, du
genau.
hast das einmal gepostet. Da hattest du irgendwie eine Truppe an Freunden da, die mit eingesprungen sind. Und dann seid ihr da über die Felder gewandert. Ist irgendwie auch wieder schön, dass
genau,
Freunde
das dann
mithelfen.
per Hand sozusagen der Melde den Kampf ansagen, wenn es schlecht
Ja.
läuft. Genau, und irgendwann, wenn die Pflanze sozusagen für die Hacke zu groß ist, also weil, ja, je nachdem 30, 50 Zentimeter Wuchshöhe, dann irgendwann kann man mit der Hacke nicht mehr durchfahren. Und dann geht es meistens auch nochmal sozusagen an, ja, Hand, dass man mit der Hand halt rein muss, um das Unkraut rauszuziehen. Und dann guckt man nur
Siehst du,
beim Wachsen zu.
da sind wir wieder bei der Landwirtschaft, wie es einmal gewesen war. Keine Frage zu Beginn. Und wann wird es dann geerntet?
Das kommt auch auf das kommt wieder so ein bisschen auf die Kultur drauf an. Also, wir haben alle eher ein bisschen spätere Erntezeitpunkte, was für uns im Betrieb auch ganz gut ist. So werden so ein bisschen Arbeitsspitzen entlastet. Also, vor der Ernte kommt auch noch die Blüte. Das ist, ja, finde ich auch mit die schönste Zeit, wenn man so durch die Felder läuft und die Lupine zum Beispiel, die blüht so hellblau oder die Kichererbse, die blüht weiß. Die Blühzeitpunkte sind auch versetzt. Also zum Beispiel, genau, wenn die Lupine, die blüht so im Juni, die Kichererbse dann im Juli. Und das ist auch so ein bisschen immer unser Ziel, zu gucken, dass wir viel
Artenvielfalt, ne?
Biodiversität in die Landschaft bringen. Und
Ja.
wenn ganz früh zum Beispiel blüht der Mohn, wenn der Mohn aufgehört hat zu blühen, fängt die Lupine an. Und dann geht es weiter mit der Kichererbse, dass sozusagen Insekten noch immer genug Nahrung finden.
Ja.
Also ja, wir setzen nicht unbedingt auf Blühstreifen, sondern dass man direkt mit Kulturen, die man anbaut, schon mehr Vielfalt ja, in die Landschaft bringt.
Ja,
Und weil
schön.
man ja auch irgendwie einen Lebensraum schafft.
Ja.
Und dann im genau September geht es meistens mit der Ernte los. Also der Quinoa ist dann Ende August soweit und die Lupine im September und die Kichererbse kann man auch erst Ende Oktober zum Teil ernten.
Warum gibt es das eigentlich noch nicht so viel in Deutschland? Mögen die Hitze lieber oder was sind so die Temperaturen, die Lupinen, Kichererbsen und Quinoa so brauchen? Also entwickelt sich unser Klima gerade in diese Richtung, dass du das jetzt wagen kannst? Oder genau, warum gibt es das bis jetzt noch gar nicht in Deutschland so viel?
Ich glaube, das ist eher auch zum Teil eine Nachfragesache. Also letztendlich ist ein Landwirt ja auch Unternehmer. Das heißt, er baut das an, was er gut absetzen kann. Und ja, also Weizen fährt er zum Landhandel, bekommt einen Preis dafür und dann geht er weg. Und man kann zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, glaube ich, die Ackerbohne. Also vor 10 Jahren hat noch kaum jemand Ackerbohnen angebaut oder vor 5 Jahren. Und jetzt in den letzten Jahren kommen immer mehr Betriebe, auch konventionelle Betriebe dazu, die halt Ackerbohnen auch anbauen. Einfach weil ein paar das gemacht haben. Man sieht, dass es funktioniert und der Landhandel nimmt es ihnen ab. Und genau.
Also gibt es eine erhöhte Nachfrage schon so, nach solchen Produkten. Und nochmal kurz zur Ernte. Was braucht man dafür an Maschinen? Also hat man das oder musstet ihr irgendwas zukaufen? Ist das irgendwas Besonderes?
Also die Sachen ernten wir mit einem normalen Mähdrescher.
Und einen ganz normalen Schneidwerk oder habt ihr da irgendeine besondere?
Ja, auch ein normales Schneidwerk, genau. Man braucht einen guten Fahrer, gerade weil, oder eine gute Fahrerin, je
Ja.
nachdem, weil Genau, auch wenn da zum Teil, ja, aufgrund von Unkrautdruck, es ist kein
Mhm.
leichtes Dreschen. Also man muss
Ja,
wirklich sich
verstopft
daran
schnell.
tasten, was ist die optimale Einstellung von dem Drescher. Langsam fahren, also genau.
Okay. Welche Produkte verkauft ihr denn dann letztendlich im Shop? Also was passiert mit euren Lupinen und genau mit all dem, was ihr anbaut? Was kann man sich da bei euch im Shop kaufen?
Also aus den Lupinen machen wir zum Beispiel mit einer Kaffeerösterei in Göttingen Kaffee. Also die
Ui.
Lupinen werden geröstet, sodass man hinterher Lupinenkaffee hat. Und
Das sind
wir.
aber, es ist rein, also es ist wirklich nur Lupine, die dann einfach eben geröstet wird oder wird noch irgendwie ein kleiner Kaffeegeschmack? Nee. Okay.
Genau.
Aber die
Also
hat dann
das.
dementsprechend kein Koffein, sondern es ist dann einfach der Geschmack, der einem. Okay.
Ja.
Ja.
Also
Spannend.
durch die Röstung kommt eben dieser Kaffee. Geschmack.
Ja, dann brauche ich sowas. Dann trinke ich vormittags immer einen mit Koffein und nachmittags einen Lupinenkaffee, damit ich nicht mehr so aufgezwirbelt bin.
Ja, das ist tatsächlich ganz gut. Dann ist man, also wenn man nachmittags den Lupinenkaffee trinkt, dann hat man nicht so den Koffein noch
Genau,
im
ja.
Kreislauf, wenn man früh schlafen gehen möchte.
Ja. Okay, also Lupinenkaffee.
Genau, Lupinenkaffee und dann halt die anderen Kichererbsen, Quinoa. Linsen, stimmt. Und das ja, bereit wird halt ernten wir und packen das dann ab und dann geht es in den Laden.
Okay,
Genau.
genau, dann seid ihr mittlerweile auch in den Regalen von Edeka und Rewe. Und da stellt mir sich die Frage, wie hast du das angestellt? Ist das einfach? Ist das schwierig?
Das sind die Regionalregale hier bei uns bei den umliegenden Supermärkten. Und da hatte ich zum Teil auch einfach ein bisschen Glück, weil an der Stelle auch vielen Dank an Stefan, der hat
Liebe
Hühnermobile
Grüße auch
und
von mir.
der hat ja Hühner, also Hühner, die er in Hühnermobilen hält. Und der kannte schon einige Supermärkte und Filialleiter, weil er da seine Eier hingeliefert hat. Und dann ja, bin ich irgendwann bei mir mitgefahren, dann hat er mir die Filialleiter vorgestellt und dann haben sie gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Und so hat das dann angefangen. Und dann, wenn man in ein paar Märkten ist, kommen immer wieder neue automatisch dazu, weil man, ja, weil ich dann irgendwann selber auch auf die zugegangen bin und gefragt habe, in dem Markt steht es schon, wollt ihr es nicht auch mal ausprobieren?
Ja, also
Also.
hast du das Gefühl, dass der Lebensmitteleinzelhandel bei euch jetzt in der Region, sozusagen Göttinger Umkreis, würde ich jetzt mal sagen, die Kleinschneen, dass die bereit sind für regionale Produkte?
Ja, genau.
Wie doll wurdest du denn, das ist bestimmt eine fiese Frage, so gegen den Lebensmitteleinzelhandel, wurdest du denn gedrückt bei den Preisen oder haben sie da ganz fair mit dir verhandelt?
Also, da das ja jetzt über die Regionalecken läuft, war das ein faires Gespräch so. Also beide Seiten müssen was am Ende davon haben und ja, das ist der Fall.
Okay, das ist eine schöne Information. Und sag mal, was ist so deine Motivation, wenn du so viele unterschiedliche ja, Früchte anbaust? Also was motiviert dich da so mutig zu sein und vielleicht auch mal eine Nullerrunde zu machen und ja, an einer bestimmten Vision da festzuhalten? Welche ist das?
Genau. Also meine Motivation ist, ich bin richtig dankbar, dass ich das Glück habe, einmal so behütet auf so einem Landwirtschaftsbetrieb aufzuwachsen und auch von meinen Eltern, wie sie das vorgelebt haben, wie sie hier den Laden geschmissen haben, sonst ist auch eine gewisse Werte, die da mitgegeben werden. Also so von nichts kommt nichts, bis man ist ein Teil von dem Großen und Ganzen und auch so eine Art Zugehörigkeitsgefühl und wie kann ich mit dem, was ich mache, was Positives mit leisten. Also im Studium, so im ersten Semester hieß es immer, ja, wir haben eine Biodiversitätskrise. Jetzt wissen wir alle, wir haben auch noch eine Klimakrise. Und wie kann man mit seinem täglichen Tun, weil Arbeitszeit ist ja am Ende auch Lebenszeit, dazu beitragen, Dinge einfach ein bisschen besser zu machen. Und bei der Biodiversitätskrise setzen wir jetzt zum Beispiel an, indem wir sagen, wir bringen mehr Vielfalt auf den Acker, dass wir nicht drei verschiedene Kulturen haben, sondern eben 15 Kulturen, die zu verschiedenen Zeitpunkten blühen,
Gleich das Fünffache.
und die sich ja gegenseitig auch positiv beeinflussen. So, also die Lupine bindet Stickstoff aus der Luft in den Boden, sodass das einen Vorteil birgt für die Folgekultur. Also der Weizen, der dann da steht, profitiert von dem Stickstoff der
Ja.
Lupine. Also wie kann man das Große und Ganze sehen und wie die Sachen zusammenhängen? Ja.
Ja, das ist eine schöne Antwort. Und vielleicht schließt das auch gut an die nächste Frage. Und zwar, was ist denn so deine Vision dann für die Zukunft? Und ja, wie stellst du dir die Landwirtschaft vor? Auch wenn du gerade eben schon ein bisschen was dazu gesagt hast.
Also, ich tue mich ein bisschen mit der Frage schwer, mit Landwirtschaft der Zukunft, weil ich denke mir, wo stehen wir jetzt heute? Was ist der Status quo? Was ist das Problem? Was kann man dagegen machen? Also, ich bin vielmehr so in dem, wo bin ich jetzt, als wie stelle ich mir das in 10 Jahren vor, wie ich es gerne hätte?
Ja, aber
Also, weil
das ist doch eine
das bringt ja
perfekte
nichts.
Antwort. Das ist doch die perfekte Antwort zu sagen. Ich mache das mit dem, was ich jetzt habe und versuche hier und jetzt halt eben mir eine Landwirtschaft aufzubauen und mal gucken, wie weit sie es auch in 10 Jahren schafft. So, ich versuche jetzt mit den Bedingungen eben klarzukommen und mich anzupassen mit dem, was wir uns vorstellen und was die Gesellschaft will, was die Politik will, was du dir selbst vornimmst. Also, das finde ich, das ist ja die perfekte Antwort darauf. Einfach. Ja, im Hier und Jetzt zu sein und mehr darauf zu fokussieren und weniger diese starke Vision von den nächsten 20 Jahren oder 10 Jahren.
Genau, also so würde ich das halt auch sehen, weil ja, was genau.
Ja, ich habe eine Frage übersehen, aber die möchte ich dennoch gerne im Anschluss nochmal kurz stellen. Und zwar, eure Produkte verkauft ihr ja nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien. Die fand ich sehr interessant. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, welche das sind. Also was sind so eure Kriterien, nach denen ihr eure Produkte verkauft?
Also die Produkte, oder die Nachhaltigkeitskriterien, die du jetzt meinst, die kommen von der Seite Pilas. Das ist so eine Vermarktungsplattform und die haben so 10 Kriterien, die wir erfüllen. Genau, wie halt, dass die Sachen made in Germany sind, also regional oder zertifiziert. Wäre jetzt bei uns zum Beispiel die Öko-Kontrollstelle, die Produkte als Bio zertifiziert oder aktuell sozusagen noch aus Umstellung auf Bio, dass die Sachen umweltschonend produziert wurden, ohne Zwischenhandel, fair und sozial, die biologische Vielfalt erhöht wird oder Rückverfolgbarkeit da ist. Ja, also uns selber ist hier, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die Biodiversität wichtig. Das heißt, wir versuchen nicht einen Riesenschlag mit einer Getreideart zu haben, sondern wir teilen die Schläge, wir verkleinern sie. Also wenn wir einen 14-Hektar-Schlag haben, dann werden da 5 verschiedene Kulturen hingesetzt oder verschiedene Sorten nebeneinander, um ja, mehr Vielfalt so auf den Acker zu bringen. Das ist uns sozusagen einmal wichtig. Und eben auch, dass der Boden, also der Boden steht hier im Betrieb, das war auch schon immer so. Das ist so auch das, was ich vor allem von meinem Vater mit aufgesogen habe im Mittelpunkt, das ist so die Grundlage von allem. Das heißt, die Trecker haben alle eine Reifenregeldruckanlage. Wir achten bei dem, was auf dem Boden draufkommt, was es ist. Also jetzt nicht irgendwie Kompost, sondern wo man hinterher vielleicht Rückstände von irgendwas anderem im Acker haben könnte, sondern auf eine gute Nährstoffversorgung und dass die Böden sozusagen gesund und intakt sind.
Ja, zum Boden mache ich auch noch mal eine Folge, finde ich nämlich auch richtig wichtig, darüber mal zu sprechen. Ich freue mich total, dass du da warst. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wo man denn jetzt eure Produkte kaufen kann. Also wie finde ich euch? Ich werde das dann auch noch mal in den Shownotes verlinken. Ich finde das immer schön, wenn man sich das dann noch mal angucken kann oder vielleicht auch kaufen kann, wenn man denn möchte. Ja, genau. Wie findet man eure Produkte?
Also einmal über unsere Homepage kommt man eben zu Pilas, wo man die übers Internet bestellen kann. Und dann sind wir eben hier bei uns in der Region rund um Göttingen in verschiedenen Märkten, aber beliefern eben auch Abokisten, wie jetzt zum Beispiel die Frische Post,
Oh,
die
cool.
in Hamburg und Berlin sind.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Marie, dass du im Podcast warst, in meinem Podcast warst. Und vor allem danke ich dir, dass du zu so einer bunten und vielfältigen und nachhaltigen Landwirtschaft deinen Teil dazu beiträgst und es aufbaust, mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die da eben mit dazugehören. Und genau, ich bedanke mich sehr für unser Ge Gespräch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und daraus mitnehmen. Ich fand zum Beispiel schön zu hören, darüber habe ich mich wirklich gefreut, dass der Lebensmitteleinzelhandel doch ganz kooperativ ist und ja, dort faire Geschäfte macht. Und dann fand ich auch irgendwie wichtig, nochmal zu hören, dass man nicht direkt sich ein großes Feld vornehmen muss, sondern man kann auch mal auf einem kleinen Hektar etwas ausprobieren und wagen. Und ja, ich bin, das habe ich schon zu Anfang gesagt, sehr stolz, dass jemand so Junges so viel sich vornimmt und wagt. Und werde euch jetzt erstmal alles in die Shownotes setzen, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Sowohl die Webseite als auch genau die einzelnen Produkte und den Instagram-Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da vorbeischaut. Ich persönlich finde es auch immer schön, nochmal die Gesichter dazu zu sehen und so ein bisschen mich durch den Hof durchzustöbern. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und genau, ja, findet irgendwie Ablenkung, aber schaut trotzdem hin. Und diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und ihrer, die gerade aus der Ukraine zurückgekommen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.